Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir begehen, Manni Sedlbauer und ich, ein kleines Jubiläum in eigener Sache. Es ist, ich habe mal genau nachgerechnet, die 175. Folge der Dortmund-Woche.
Ja. Oh, wow.
Ja, ne? Wer hätte das gedacht, als es losgegangen ist vor mittlerweile einigen Jahren. Aber das ist schön, dass wir immer noch dabei sind und es ist schön, dass es offenbar so zumindest die Rückmeldung, die wir auch bekommen, für die wir sehr dankbar sind, Manni und ich, dass es euch auch Spaß macht. Und das Gute daran ist, uns macht es auch Spaß. Und was mindestens genauso gut und extrem wichtig für diesen Podcast ist, dass es eigentlich bei Borussia Dortmund auch immer relativ viel zu bereden gibt. Und allein wenn wir auf das bislang ja immer noch nicht allzu alte Kalenderjahr 2026 schauen, da muss man sagen, 3 Spiele, ein Unentschieden, 2 Siege, 9 Tore hat der BVB in diesen 3 Partien geschossen. Das ist ja, was die nackten Daten angeht, erstmal gar nicht so schlecht. Zudem, 2-mal konnte die Mannschaft von Niko Kovac auch noch in der Schlussphase ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, weiß ich nicht, auf jeden Fall beeinflussen. In Frankfurt und auch jetzt gegen den FC St. Pauli gab es sehr, sehr späte BVB-Treffer. Das spricht ja zumindest für eine, nennen wir es mal, Never-Give-Up-Attitüde der Mannschaft. Das ist das Positive. Was vielleicht nicht ganz so positiv ist, es ist deutlich zu erkennen, es gibt immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Gerade auch das Heimspiel gegen St. Pauli hat das auch noch mal verdeutlicht. Darüber müssen wir reden, tun wir auch. Aber vor allen Dingen, wir biegen auch in die entscheidende Periode der Ligaphase in der Champions League ein. Am Dienstag, also morgen, wir zeichnen am Montag, Spätnachmittag auf, steht das Gastspiel bei den Tottenham Hotspurs auf dem Plan. Und darüber reden wir natürlich in erster Linie mit unserem Mann in London. Hello, Manni. Good afternoon.
Hello. Good afternoon, Olli. Hallo an euch da draußen. Ja, gerade angekommen tatsächlich. Es regnet überraschenderweise nicht. Ich bin tatsächlich im Sonnenschein von Köln heute Morgen losgedüst. Hab dann schon erwartet eigentlich, dass wir die Sonne nicht mitnehmen können. Aber direkt nach der Landung ist sie uns direkt ins Gesicht geschienen. Und ja, jetzt sitze ich hier in meinem schicken Hotelzimmerchen. Guck, ja, auf so ein graues Backsteinhaus, so ganz typisch britisch und freue mich, dass wir uns ja sozusagen über die Ferne, über das Meer unterhalten können und dann gibt's heute Abend ja noch eine Pressekonferenz, aber ja, alles gut hier, zumindest aus London.
Das freut mich sehr zu hören. Ich bin tatsächlich diesmal nicht vor Ort in London, aber Hauptsache einer ist dabei. Und dass ich jetzt mit Manni Sedlbauer telefoniere, ich finde das so interessant, weil es erinnert mich an etwas, was mich zu meiner Teenagerzeit sehr, sehr stark beeindruckt hat. Damals, die Sendung gibt's ja heute auch immer noch, WDR-Hörfunk, die Bundesliga-Radiokonferenz am Samstagnachmittag. Aber damals, als ich Teenie war, da war das wirklich noch eine richtige Konferenz, weil da fanden, glaube ich, 7 der 9 Bundesligaspiele alle am Samstag um 15.30 Uhr statt. Der Spieltag war noch nicht so zerfleddert. Ich habe das jedes Mal gehört. Aber mein absolutes Highlight war dann, wenn die Bundesligaspiele zu Ende waren, gegen kurz vor 6, kurz vor Ende der Sendung, telefonierte der Moderator, Kurt Brumme hieß der damals, anschließend auch Dietmar Schott. Die telefonierten dann mit einem England-Korrespondenten namens Toby Charles und der meldete sich dann immer telefonisch aus London und der Moderator hat dann auch immer so ein bisschen Spannung aufgebaut, 17.50 Uhr, er müsste doch eigentlich jetzt bald in der Leitung sein, da klingelt das Telefon, da ist er und dann Gesprächseröffnung war immer, hallo Toby, mein Freund, wie geht's? Und der antwortet, hallo Kurt, wie geht es dir? Und Toby, wie ist das Wetter in London? Oh Kurt, heute viel Nebel. Und dann machte der immer einen sehr interessanten, blumigen Rundlauf so durch alle Spiele, die es in England gegeben hatte. Und ich habe das immer mit Spannung verfolgt. Und ich habe Jahre später, Jahrzehnte später, habe ich dann erfahren müssen. Und das war für mich wirklich wie so eine Art Schock. Das Ding war gefaked. Nee. Dieser Toby Charles, den gab es zwar wirklich, das ist kein Witz, den gab es zwar wirklich, aber der saß überhaupt nicht in London, sondern der saß im Funkhaus des WDR in Köln, eine Tür weiter. Und die haben da telefoniert und die haben so getan, als ob der in London sitzen würde. Muss ich echt sagen, daran habe ich lange zu knabbern gehabt, als ich das dann rausbekommen habe. Das war wirklich wie ein Schock. Also deshalb an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, Money ist wirklich in London vor Ort. Also wir faken hier
tatsächlich,
nichts.
Tatsächlich. Und du wolltest immer England-Korrespondent werden, oder Olli? Und durch dieses Lügenmeer, durch dieses Lügenkonstrukt hast du dann den Spaß genommen.
Nein, so ist es nicht. Also ich werde diesmal auch, hat ein paar private Gründe, dass das jetzt nicht ganz so gut in den Plan passt. Das kommt auch mal vor. Aber ich wäre natürlich gerne dabei gewesen bei den Tottenham Hotspurs im neuen Stadion. Dort bin ich beispielsweise noch nicht gewesen. Stelle ich mir sicherlich recht stimmungsvoll vor. Und Manni, für den BVB ist es ja auch, sagen wir mal, wenn man sich die Tabellenkonstellation anschaut in der Champions League, die beiden sind ja, ich glaube, punktgleich, ist das richtig?
Ne? Korrekt, sogar gleiche Tordifferenz.
Und gleiche Tordifferenz, also ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, reicht das, was der BVB in diesem Jahr gezeigt hat, auch jetzt gegen den FC St. Pauli beispielsweise aus, um da bestehen zu können? Und warum, Manni, wirkt das Spiel von Borussia Dortmund in vielen Bereichen, und das hat das St. Pauli-Spiel ja auch nochmal unterstrichen, bisschen auch wie gegen Werder Bremen, in vielen Bereichen, was soll ich sagen, so als ob es von Unzulänglichkeiten geprägt ist, viele Ungenauigkeiten im Passspiel, keine richtige Schärfe im Passspiel, wenig Seitenverlagerung. Ich weiß, ist eine schwierige Frage jetzt an dich, vielleicht auch unfair, dass ich sie dir stelle. Wenn du sie mir stellen würdest, ich könnte sie nicht unbedingt beantworten auf Anhieb. Aber wir müssen uns dem ja irgendwo auch stellen. Warum ist da so viel Luft nach oben noch, gerade im spielerischen Bereich?
Ja, also die Punkte hast du ja gerade angesprochen, ne? Oder die Folgen dieses Auftretens, ne? An was man das dann sieht, dass es einfach so extrem unansehnlich auch daherkommt. Da hast du die richtigen Punkte schon angesprochen. Und gerade, wenn es halt in die Offensive geht, wenn es um den letzten Pass geht, wenn es um den vorletzten Pass geht, wenn es um einfache Querpässe im Mittelfeld geht, dann ist da einfach auch schon die ganze Saison Luft nach oben. Und ich hatte tatsächlich nach diesem Auftritt oder Auftakt, Jahresauftakt gegen Frankfurt, eigentlich die leise Hoffnung, dass man einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jetzt muss ich tatsächlich nach diesem Bremen-Spiel und auch nach diesem St. Pauli-Spiel echt wieder feststellen, dass es für mich keine Entwicklung gibt und dass das für mich eher Stillstand ist. Und woran das liegt, es fällt einem echt schwer, ne? Also Niko Kovac hat ja auch immer vor diesem St. Pauli-Spiel auch immer gefordert, wir müssten halt einfach mal mit zwei Toren in Führung sein, dann würde uns das alles viel leichter von der Hand gehen. Jetzt waren sie 2-0 in Führung und haben es dann auch überhaupt nicht geschafft gegen den Tabellenletzten, ne? Das muss man sich auch immer vor Augen führen, das irgendwie dominant über die Zeit zu bringen. Und das ist schon alarmierend. Und Olli, ich weiß nicht, wie es dir geht, Es fällt schon wirklich schwer, das anzugucken, ne, was sie da zusammenspielen. Auch wenn es natürlich ein absolutes Herzschlagfinale gab, wo dann, glaube ich, jeder Fan dann natürlich auch zufrieden und happy und energiegeladen heimgegangen ist. Aber die ganzen 90 Minuten davor, boah, das ist schon harte Kost.
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob tatsächlich die Fans dann wirklich zufrieden nach Hause gegangen sind, ob sie sich tatsächlich durch dieses Erfolgserlebnis dann zum Schluss, was ja sicherlich auch noch ein bisschen vom Glück begünstigt war, dass es da überhaupt dann einen Strafstoß für den BVB gegeben hat, ob das dann alles übertüncht. Denn man muss ja einfach sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du ein Spiel dann tatsächlich auch killen kannst, für dich entscheiden kannst. Entweder du kontrollierst die Partie und du vermeidest dann sicherlich auch Risiko. Das ist ja das, was der Mannschaft ja auch schon mal vorgeworfen ist, dass sie vielleicht nicht entschlossen genug ist, dann auf einen weiteren Treffer zu gehen, sei es nach einer 1-0-Führung oder sei es selbst nach einer 2-0-Führung, den FC St. Pauli. Das ist das eine. Aber wenn dann beispielsweise es so aussieht, dass du einen Gegner, der im Prinzip schon geschlagen ist, dass du den so nochmal ins Spiel hereinkommen lässt. Gut, ich meine, du kassierst dann diese beiden Gegentreffer durch Standardsituationen. Das ist sicherlich auch ein Thema, wo man sogar das Gefühl hatte, dass Borussia Dortmund gerade auch, was das Verteidigen von Standardsituationen angeht, schon mal weiter schien, als sie momentan sind. Und dass du einen Gegner, der jetzt nun wirklich nicht zur Creme de la Creme in der Bundesliga gehört, so wieder aufbaust, da fehlen einem da tatsächlich fast schon die Erklärungsansätze dafür. Ja. Nico Kovac wählt ja den, dass er tatsächlich sagt, und das sagt er mittlerweile auch gebetsmühlenartig, es fehlt einfach daran, dass das Spiel zu unsauber ist, dass beispielsweise die Pässe nicht genau genug gespielt werden, nicht klar genug gespielt werden. Was ganz interessant ist, er hat dann eine Szene, die fand ich tatsächlich auch symptomatisch ein bisschen aus der ersten Halbzeit hervorgerufen. Da hat man ja zunächst Fabio Silva richtig gut gefunden im Strafraum. Der legt dann ab auf Brandt. Soweit alles richtig gemacht. Es geht eine Lücke auf im Deckungsverbund beim FC St. Pauli. Und Brandt versucht den Ball dann irgendwie hoch in den Strafraum zu bringen, auf Adeyemi ihn rein zu lupfen, statt sofort schnell zu schalten und direkt flach auf Adeyemi den Ball durchzustecken. Mhm. So, das ist so ein Symptom dafür, woran es Borussia Dortmund derzeit fehlt. Ja, irgendwo an Zielstrebigkeit.
Ja, aber ist das dann nicht auch, und die Frage, die stelle ich mir jetzt auch in den letzten Tagen, ist das dann nicht auch eine Qualitätsfrage? Weil auf dem Papier hast du doch hervorragende Spieler, Julian Brandt. Ich glaube, da gibt es wenige in der Bundesliga, die dem technisch was vormachen können. Aber wenn du das nicht auf den Platz bringst, dann darfst du doch wirklich diese Qualitätsfrage stellen. Weil ich meine auch, jetzt ein Felix Metscher, der spielt eine echt gute Saison, ist einer der stabilsten Dortmunder. Auch er war echt schwach und fehleranfällig. Und ich denke mir immer, ich weiß, der BVB in der aktuellen Situation und grundsätzlich, den kann man nicht mit den Bayern vergleichen. Aber die schaffen es doch auch eigentlich Woche für Woche. Klar, dann gibt es mal einen Ausrutscher oder so, den kann man dann aber irgendwie erklären, Qualität auf den Platz zu bringen. Und das sehe ich bei den Dortmundern ja eigentlich nicht konstant. Jetzt sagt zwar Nico Kovac immer, Mensch, wir haben so einen hohen Konkurrenzkampf. Aber woran liegt das dann? Liegt es daran, weil alle so Gas geben und sich alle aufdrängen? Oder liegt das daran, weil einfach keiner wirklich mal über Wochen hinweg einfach mal konstant spielt? Also ich habe das Gefühl, es ist ja auch völlig egal mittlerweile, ob Maxi Bayer oder ein Karim Adeyemi spielt. Also das ist meine Meinung. Es gibt viele so Egal-Entscheidungen schon fast. Und dann kann man schon sagen, so wie es Nico Kovac macht.
Mittlerweile
Der sagt dann, boah, ich habe ein totales Luxusproblem und positive Kopfschmerzen. Aber eigentlich jetzt auch ein Silva. Ich weiß, wir haben Serhou Guirassy in den letzten Wochen immer sehr hart attackiert. Aber Silva am Wochenende, das war auch zu wenig, meiner Meinung nach.
Ja, seitdem er es in die Startelf geschafft hat, was er sich auch verdient hat, muss man sagen, da halten seine Leistungen nicht das, was seine eher als Kurzeinsätze zu bezeichnenden Einsätze, wenn er eingewechselt worden ist, versprochen haben. Das ist das eine. Und es ist interessant, dass du die Qualitätsfrage ansprichst, weil und auch, dass du die Bayern ansprichst, jetzt mal tatsächlich da als leuchtendes Beispiel. Was sind denn die Unterschiede zu den Bayern? Sicherlich haben mehr oder weniger alle Spieler der Bayern, was die individuelle Klasse, was die reine Veranlagung angeht, den Dortmunder Spielern etwas voraus. Das ist unbestritten. Das kann man den BVB-Spielern auch nicht unbedingt vorwerfen. Was aber auch auffällig ist, ist beispielsweise eine enorme Laufbereitschaft, die die Bayern an den Tag legen unter Vincent Kompany. Das heißt, sie bieten immer wieder Anspielstationen. Also sie laufen sich frei, sie sind extrem aufmerksam, sie wissen genau und sie antizipieren auch, was jetzt vielleicht passieren könnte, wo sich ein Raum öffnet. Dann gibst du natürlich den Mitspielern auch die Gelegenheiten für bessere Pässe und so weiter. Das vermisse ich teilweise beim BVB. Da sind wir so im taktischen Bereich und vielleicht auch im Bereich des Zutrauens der einzelnen Spieler. Ich vermisse Seitenverlagerungen, die gibt es bei mir viel, viel zu selten, gerade wenn du gegen relativ tief gestaffelte Mannschaften spielst, die sich fast ausschließlich, so wie es St. Pauli dann bis auf diese Phase nach dem nach dem 2-0, wo sie dann auch nichts mehr zu verlieren hatten, wo sie dann so ein bisschen öffnen. Aber in der Phase davor beispielsweise, da war es ja auch extrem zäh für den BVB, in der Phase davor standen sie relativ tief und der BVB hat versucht, St. Pauli zu bespielen, aber in einem Tempo, was deutlich zu niedrig ist.
So ist es halt.
Damit bewegst du die gegnerische Abwehr in keiner Weise durch.
Und das ist ja auch das, was Kovac immer anspricht, ne? Zu sagen, exakt, wir müssen es erst in die Breite ziehen, damit wir Tiefe überhaupt bekommen können, so, ne?
Ja, so ist es, aber das sollte ja an sich eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Mannschaft versucht, das umzusetzen. Ein bisschen hängt es vielleicht damit zusammen, dass sie sich insgesamt, warum auch immer, noch nicht so sicher fühlen, dass sie im Zweifelsfall lieber das Spiel etwas langsam machen, statt Tempo reinzubringen aus Angst vor eigenen Fehlern. Aber ich meine, guckt man auf die Tabelle in der Fußball-Bundesliga, es gibt eigentlich keinen Grund für die Spieler, verunsichert zu sein. Und da das so ist, finde ich auch, sind wir dann tatsächlich auch bei der Qualitätsfrage. Und dann müssen wir tatsächlich, und ich hoffe auch, dass das die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund dann mal tun, möglicherweise auch ein paar Personalentscheidungen mal überdenken. Auslaufende Verträge, ohne jetzt einem Julian Brandt, der ja tatsächlich jetzt noch gegen St. Pauli wirklich ja fast als einziger für die kreativen Momente absolut zuständig war, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber es ist natürlich genauso, wie Manni, wie du das, ich glaube, vor einer Woche hier gesagt hast, sollte man sich nicht einfach auch überlegen, bevor man jetzt sagt, jawohl, geben wir dem einen neuen Vertrag, sollten wir uns nicht einfach mal überlegen an der Stelle, was können wir denn tun, um der Mannschaft vielleicht auch eine gewisse Blutauffrischung zu geben. Ideal wäre natürlich, verlängerst mit Brandt und holst trotzdem noch eine personelle Alternative, aber so einfach ist das ja auch nicht. Uns ja alle von Kanichuk Bumueka beispielsweise, speziell gerade was die Position angeht, in dieser Saison auch deutlich, deutlich mehr versprochen.
Ja, hundertprozentig. Ich frage mich halt wirklich, wenn du wirklich so unsauber spielst, wenn du einfachste Pässe nicht anbekommst, dann ist es für mich einfach zu wenig Qualität. Und dann kann man ja aus BVB-Sicht wieder sagen, naja, aber wir stehen da ziemlich komfortabel eigentlich auf dem zweiten Tabellenplatz. Das ist mir aber wirklich alles zu schön geredet, weil, also, ich kann es gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, aber ich finde, dieses Spiel von Borussia Dortmund ist einfach so eine harte Kost geworden und ich verstehe wirklich nicht, wie du hast eigentlich wahnsinniges Selbstbewusstsein, dann führst du gegen St. Pauli und dann hältst du ja genau mit diesem Verhalten, mit diesen kleinen Fehlern, hältst du den Spieler ja gedanklich immer im Spiel. Ich glaube, die Paulianer, die haben immer gemerkt, ey, bei denen könnte doch noch was gehen, weil sie einfach so viele leichte Fehler machen und da hältst du halt oder lässt dann sogar den Tabellenletzten der Bundesliga ein, noch an sich zu glauben, obwohl die ja eigentlich tot waren. Und dann bekommst du den Anschlusstreffer, dann bekommst du sogar noch den Ausgleichstreffer. Und dann müsste man ja eigentlich sagen, was du ja gesagt hast und was ja bislang eigentlich gar kein großes Thema mehr war, ne, diese Mentalitätsdebatte. Du warst aber nach dem 2-2 eigentlich so gut wie tot. Also da war ja eher Pauli noch die Mannschaft, der man es noch eher zugetraut hätte, dass sie dann noch den Siegtreffer machen und nicht umgekehrt.
Ich fand tatsächlich, dass sie für mich wirkte es so, als ob die näher dran waren am Siegtor.
Auf jeden Fall.
Und ich meine, das ist schon eine Erkenntnis, die ist echt, echt shocking. Und klar, wir gehen auch mal ein bisschen ins Detail, nicht zu sehr ins Detail, weil wir wollen natürlich auch eher ein bisschen einordnen und nach vorne schauen, aber reden wir doch dann mal über diesen Glücksmoment, der dafür gesorgt hat, dass Borussia Dortmund tatsächlich dann noch die Chance bekommen hat, auf diesen Dreier, die Emre Can dann durch den verwandelten Elfmeter noch genutzt hat. Manni, hast du gesagt, als diese Sequenz unterbrochen worden ist, da in der Schlussphase, jetzt gibt's einen Elfmeter für den BVB?
Ja, also ehrlich gesagt, mich hat sehr gewundert, dass sich der Videoassistent eingeschaltet hat.
Mich auch.
Für mich sah es schon auch auf den ersten Blick so aus, als wäre es außerhalb gewesen. Hab mir dann aber schon gedacht, boah, das könnte auch knapp werden. Und dass der dann natürlich wahrscheinlich auf der Linie stand. Also auch das, ich tue mir gerade richtig schwer, Olli, das mit hundertprozentiger Genauigkeit zu sagen, dass das hundertprozentig ein Elfmeter war. Wie ist es denn bei dir? Also ich meine, jetzt haben wir uns ja zig Wiederholungen und Bilder angeguckt.
Ja.
Tausendprozentiges Bild habe ich nicht gesehen eigentlich bislang.
Also ich habe es auch nicht gesehen. Offenbar scheint es dem VAR vorgelegen zu haben, dieses Bild, was dann letztendlich dann sagt, ja, es ist ein fauler Elfmeter. Und es muss dann ja auch letztendlich eindeutig sein, gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht erkannt. Ich kann Alex Blessin, den Trainer des FC St. Pauli, dann schon wirklich verstehen. Ich kann das richtig nachfühlen, wie bitter das für ihn, für seine Mannschaft gewesen sein muss, sich angefühlt haben muss. Ich meine, du liegst 0-2 hinten, du kommst noch mal so zurück und bist eigentlich fast drauf und dran, vielleicht sogar das dritte Tor zu machen und kassierst dann einen Strafstoß gegen dich nach der Vorgeschichte. Ich meine, klar, man kann sagen, es war sicherlich auch mehr als unglücklich vom Verteidiger, da überhaupt so hinzugehen in der Situation gegen Maxi Bayer, weil man, was hätte Maxi Bayer machen sollen? Der hätte höchstens die Gelegenheit gehabt, außenrum zu gehen. Also hätte er sich besser fallen lassen und hätte dann anschließend versucht, eine mögliche Flanke zu verhindern. Aber gut, jetzt ist es so passiert, ein glückliches Geschenk, sicherlich irgendwo auch für Borussia Dortmund, aber also ich tue mich fast schon schwer, überhaupt darüber zu reden, weil ich einfach sage, Mensch, wenn du tatsächlich ein derartiges Glück brauchst, um gegen St. Pauli tatsächlich zu Hause dann noch den Dreier einzufahren, ja, dann läuft aber fast schon grundlegend verkehrt.
Ja, absolut. Ich meine, das war dann am Ende die spielerentscheidende Aktion auch nochmal da. Respekt tatsächlich an Emre Can. Also der, immer wenn er zum Elfmeter anläuft, ist der Ball drin. In der Situation mit dem Druck und so gehört schon auch ein bisschen was dazu, dass du den allein haust, also da auch nochmal Respekt. Aber was ich ja eigentlich ja noch viel glücklicher für den BVB fand, ist ja diese Aktion da in der 15. oder 16. Minute. Ne, du hast jetzt schon gesagt, Glück gehörte da beim Elfmeter auf jeden Fall dazu, unterschreibe ich. Aber in der 15. Ja. oder 16. Minute doch auch. Nico Schlotterbeck, böses Foulspiel. Und Olli, da denkt man doch sofort an eine Woche zurück an das Spiel gegen Frankfurt, oder? Das muss doch rot sein.
Ja, ich denke gleich daran zurück. Zunächst muss ich natürlich hier nochmal an dieser Stelle unsere Rubrik einziehen. Logischerweise. Ihr habt eine Ahnung, wie die Rubrik heißen könnte. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, in der Tat. Also ich meine, was soll ich jetzt sagen an dieser Stelle? Denn eins ist ja mal ganz klar, wenn ich mich hier vor einer Woche sozusagen hingestellt habe und gesagt habe, also für mich war dieses etwas rüde Einsteigen von Kalimuendo gegen Schlotterbeck in Frankfurt beim Auftakt in dieses Kalenderjahr, 2 Wochen her, dass ich mich hier hingestellt habe und das gesagt habe. Auf jeden Fall, ich weiß noch, was ich da gesagt habe. Ich habe gesagt, für mich ist das rot. Weil er geht unten aufs Sprunggelenk, er geht auf den Knöchel. Das ist ein mehr als rüdes Einsteigen. Und dafür, finde ich, hätte Kalimuendo vom Platz gehört. Und wenn ich jetzt die Szene, wo Schlotterbeck der Übeltäter gewesen bin, wenn man so will, beurteilen muss, ich meine, da komme ich ja gar nicht dran herum zu sagen, ja, es hätte auch rot sein müssen. Und wenn das rot gegeben hätte, dann möchte ich nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre.
Ja, total. Also normalerweise spielst du da zu 10. Und so wie sie drauf waren, ich weiß nicht, vielleicht hätte es ihnen sogar was gebracht, weil sich dann jeder nochmal mehr zusammengerissen hätte. Ist ja auch nicht selten so im Fußball, dass man dann auf einmal irgendwelche anderen Kräfte ihr freigibt. Aber also ich glaube nicht so, wie der BVB an dem Tag drauf war, dass sie da die Kurve bekommen hätten. Und da kann Nico Schlotterbeck wirklich sich sehr, sehr glücklich schätzen, dass er mit der Aktion, der Ball war ja auch schon weg, ne? Dann Knöchel hoch, Trefferbild und so weiter. Also alle Faktoren sprechen eigentlich für eine rote Karte. Und da wundert es mich dann tatsächlich schon, wie auch schon von der Woche gegen Frankfurt, dass der Schiedsrichter nicht das nochmal gezeigt bekommt. BVB auf jeden Fall im Glück und in diesem Spiel, ja, gleich 2 oder 3 Mal, würde ich sagen.
Ja, absolut, absolut. Also man darf das auch nicht vergessen. Das hört sich gut an, liest sich auch gut, wenn man sieht, 3 Spiele, davon 2 Siege, 9 Tore selber geschossen. Aber es sind Spiele gewesen, in denen Borussia Dortmund Frankfurt mal ein bisschen ausgeklammert. Frankfurt, fand ich, war ein extrem dynamisches Spiel, was ja wirklich auch hin und her wogte. Aber du musst halt unter dem Strich auch sagen, in Frankfurt hättest du die Gelegenheiten gehabt, schon frühzeitig die Weichen Richtung Sieg zu stellen. Und wenn man sich dann anschließend in den beiden darauffolgenden Spielen von Eintracht Frankfurt, diese Niederlage in Stuttgart, dann dieses 3:3 in Bremen, wenn man sich da anschaut, welche Probleme die Eintracht derzeit hat, dann muss das vielleicht auch ein klein bisschen relativiert werden, diese Leistung, die Borussia Dortmund da gezeigt hat. Gegen Werder Bremen war es spielerisch ganz, ganz dünn. Du kannst in der ersten Hälfte gegen Werder zurückliegen auch. Hast ihnen einige Kontergelegenheiten gestattet. Naja, und dann kam jetzt St. Pauli mit diesem mehr als kuriosen Spielverlauf. Mhm. Manni, ich würde gerne noch mal auf dieses Grundsätzliche bei Borussia Dortmund eingehen. Niko Kovac ist ja jemand, der ist wirklich, wenn man seine Zeit insgesamt sieht, beim BVB im vergangenen Februar gekommen, bald ist er ein Jahr da, der es ja wirklich geschafft hat, die Mannschaft nachhaltig zu stabilisieren. Sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo man sagen müsste, unabhängig jetzt mal von der guten Punktausbeute in der Fußball-Bundesliga, die spielerische Weiterentwicklung, die man sich ja auch auf die Fahnen geschrieben hatte in dieser Saison und dann nochmal beispielsweise bei dieser kurzen Vorbereitung in der Winterpause auf den Restart in Marbella. Die spielerische Weiterentwicklung ist bislang ausgeblieben. Denkst du, es ist eine Formdelle, die Borussia Dortmund hat? Also wenn es die wäre, dann dauert sie ja schon ein bisschen länger an. Oder glaubst du, dass man sagen kann, die findet vielleicht überhaupt nicht statt,
ja,
in der derzeitigen Konstellation mit diesem Trainer, mit dieser Besetzung der Mannschaft.
Ja. Also sagen wir so, es gibt ja einige Stimmen, die, und das ist ja, glaube ich, in jedem Verein so, egal wer Trainer ist, egal wie gut es läuft, die kritisch sind. Und es gibt viele auch unter euch da draußen, die sagen, unter Niko Kovac wird es nie attraktiven Fußball geben. Davon bin ich noch ein bisschen weiter weg, weil ich schon auch sehe, wie er die Mannschaft vorangebracht hat. Das sehe ich schon und deshalb traue ich ihm das auch zu, dass er das auch in der Offensive hinbekommt. Es war von Anfang an klar, du kannst nur Spiele gewinnen und Ergebnisse einfahren, wenn du defensiv stabil stehst. So, da kann man mal vorsichtigen Haken hintermachen. Das hat er geschafft, auch wenn es dann in einzelnen Spielen, wie jetzt auch gegen St. Pauli, da nicht so gut hinhaut. Aber im Großen und Ganzen ist das schon deutlich stabiler. Dann gibt es auch die, die sagen, naja, gerade so im zweiten Jahr tut sich Niko Kovac ohnehin immer ein bisschen schwerer bei seinen bisherigen Stationen. Kann ich alles nachvollziehen? Ich habe wirklich die Überzeugung, dass er es hinbekommt. Ob es unter Niko Kovac jemals den Fußball geben wird, den sich die Fans erträumen, weiß ich nicht. Ich bezweifle es auch ein bisschen. Das hängt aber für mich in erster Linie nicht zwingend mit Niko Kovac und seiner Spielidee zusammen, mit Sicherheit auch, aber schon auch an den Spielern. Und ich finde, du kannst, wenn du dir jetzt mal andere Mannschaften anguckst, ne, nehmen wir mal das Frankfurt-Spiel. Da habe ich in dieser Mannschaft Offensivspieler gesehen, die richtig Bock machen. Das sind richtig geile Zocker, die können gut kicken, die laufen gut, technisch wahnsinnig versiert, die einfach Bock haben auf Fußballspielen, so richtige, wie sagt man heutzutage, so richtige Baller. Und so richtig sehe ich das beim BVB, ehrlich gesagt, nicht. Ich sehe aber nicht, dass das zwingend an Niko Kovac hängt. Klar hat er seine Ausrichtung, die ist eben sehr defensivlastig, beziehungsweise stabilitätsorientiert, wenn man es so nennen kann. Aber ja, wie siehst du es denn, Olli?
Also was ich ganz interessant finde, ist, ich habe in der vergangenen Woche, das war sogar noch vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen, habe ich ein Gespräch geführt mit Carsten Kramer, neuer Sprecher der Geschäftsführung ja seit November und damit, wenn man so will, ja der ranghöchste Entscheider im operativen Geschäft bei Borussia Dortmund. Ihr wisst ja, es gibt keinen Vorsitz in der Geschäftsführung mehr, so wie Aki Watzke über viele Jahre ja einer war, sondern es gibt diesmal den Titel des Sprechers der Geschäftsführung. Damit sind die Hierarchien innerhalb der Geschäftsführung dazu deutlich flacher geworden, aber so ganz flach sind sie halt auch nicht. Und Carsten Kramer ist der Meinung, dass man bei Borussia Dortmund, wenn man jetzt so zurückblickt auf die letzten Jahre, tatsächlich auch vieles richtig gemacht worden ist, aber dass einiges besser gemacht werden könnte. Und ich glaube, rausgehört haben zu ihm, was ihn besonders umtreibt, ist so ein bisschen die Entwicklung in der Transferpolitik. Das heißt, früher war der BVB also gerade im Kampf um Top-Talente einer von zwei oder vielleicht drei Vereinen, man kann ja fast schon sagen europaweit, die tatsächlich es geschafft haben, früh an internationale Top-Talente heranzutreten. Also da gibt's ja, wer weiß wie viele Namen, als Usman Dembele, Jadon Sancho und kann man jetzt endlos fortsetzen, fast diese Aubameyang, egal, wir wollen jetzt nicht allzu weit zurückgehen, Robert Lewandowski, damit beende ich jetzt die Aufzählung. Der BVB ist früh an diese Talente herangetreten und hat die dann geködert mit der Aussicht auf regelmäßige Einsätze in der Champions League und hat sie dann wirklich geformt, also hat sozusagen aus Sternchen Stars gemacht und hat die allermeisten davon natürlich dann auch mit nicht unerheblichem Gewinn wieder verkauft. Dann ist man irgendwann so auf die Schiene gekommen, dass man gemerkt hat, boah, wenn wir aber jetzt eine zu hohe Fluktuation, weil wenn die dann eingeschlagen haben, dann wollten die nach 1 bis 2 Jahren teilweise schon wieder weg. Das heißt, du hattest wieder einen Umbruch in der Mannschaft und irgendwann beförderte das dann auch so ein bisschen diese Mentalitätsdebatte. So nach dem Motto, uns fehlen erfahrene Korsettstangen in der Mannschaft. Wenn du nur auf Talente setzt, ist das auch nicht gut. In der Folge hat man dann, ich sag mal, sein Geschäftsmodell geändert. Man machte dann vielleicht etwas mehr Realpolitik, war nicht mehr ganz so ambitioniert, hat dafür auf routinierte Spieler gesetzt, hat Leute wie einen Emre Can geholt oder dann auch einen Marcel Sabitzer oder beispielsweise auch einen Niki Süle. Gut, der hat dann nicht das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat. Aber die Strategie, die dahinter steckte, war natürlich, wir wollen das Ganze irgendwo wetterfest machen. Und tatsächlich hat man es ja jetzt geschafft, mit dem Trainer Niko Kovac für so eine gewisse Stabilität zu sorgen. Also nicht nur für eine gewisse, sondern im Vergleich zu früheren Jahren für eine echte Stabilität. Beste Hinrunde seit 7 Jahren. Aber was man dabei so ein bisschen aus den Augen verloren hat, ist in Nischen zu gucken auf dem Transfermarkt. Den einen oder anderen Rohdiamanten vielleicht tatsächlich, da hat sich ein Sven Mislintat in früheren Jahren, Stichwort Diamantenauge ja ausgezeichnet, den einen oder anderen Rohdiamanten aufzuspüren und ihn dann anschließend zu schleifen. Und Carsten Kramer beispielsweise sagte, er weiß, das ist nicht so einfach, gerade auch der Kampf um die Top-Talente, weil natürlich mittlerweile viel mehr Vereine auch auf diesen Trichter gekommen sind. Also nehmen wir mal an die Bayern beispielsweise, die schauen ja mittlerweile auch nach extrem jungen Spielern, weil sie, Stichwort finanzielle Schere zwischen zum Beispiel Premier League und Bundesliga, die gehen immer weiter auseinander, weil sie mittlerweile bei den fertigen Topstars überboten werden von den Engländern. Also das heißt, es ist nicht mehr so leicht für Borussia Dortmund, tatsächlich diese Talente aufzuspüren. Ich finde aber schon, Manni, und das Beispiel Eintracht Frankfurt, auch wenn die momentan eine Krise haben, das, was du eben genannt hast, die Winterverpflichtung mit Kalimuendo und Ebnu Talib, die sich geholt haben. Das sind belebende Elemente. RB Leipzig hat einen Diamandé im vergangenen Sommer verpflichtet, beispielsweise. Das sind natürlich Spieler, die, würde ich mal sagen, Borussia Dortmund auch gut zu Gesicht stehen würden und die vielleicht für neue Dynamik sorgen würden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass du da vielleicht das ein oder andere hast auch liegen lassen. Ob es dann immer aufgeht, weißt du aber auch nicht, ne? Guck dir Maxi Bayer an, wie stark der bei Hoffenheim war. Da war ja gefühlt jeder Topverein an dem dann. Jetzt ist er beim BVB. hat sogar einige Scorer, ne? Und ich möchte auch gar nicht viel Negatives über ihn sagen, weil er immer einer ist, der alles auf den Platz lässt. Aber er hat halt auch nicht mehr diese Leichtigkeit, die er noch in Hoffenheim hatte, ne? Und die hat ihn dort ausgezeichnet. Und jetzt ist er so ein bisschen ja auf dem Boden der Tatsache im harten Bundesliga-Geschäft angekommen und da fällt's ihm halt schwer oder beziehungsweise ist er auch nicht der Spieler, der dann in jeder Partie den Unterschied macht. Und das kann gut ausgehen, das siehst du eben bei den Frankfurtern oft, kann aber auch nicht hundertprozentig einschlagen. Ne? Trotzdem ist der Markt natürlich ja auch wahnsinnig umkämpft, da brauchen wir auch kein Geheimnis draus machen. Und deshalb hat der BVB ja auch seine Fühler ausgestreckt, ne? Nach einem jungen 17-jährigen Caua Prates, spielt bei Cruzeiro in Brasilien. Ja, spannender Typ. Ich habe jetzt noch nicht viel von ihm gesehen, um ehrlich zu sein. Aber mit jedem, oder wenn man mit jemandem spricht, der sich da ein bisschen auskennt, der den Spieler auch kennt, das ist schon Talent, ist eben linker Verteidiger. Olli, und da stelle ich mir auch so ein Stück weit die Frage, dieses System, was Niko Kovac spielen lässt, mit dieser Dreier- und Fünferkette und diesen zwei Außenspielern. Das waren jetzt Jan Couto, von dem haben wir gesagt, naja, wenn es eine Position gibt, dann ist es eigentlich genau diese Schiene. Dann hast du Julian Riasson, ja, der hat es so nach dem Trainingslager auch ein bisschen besser gemacht, weil er offensiv sich einfach mehr zutraut. Und dann hast du Daniel Svensson. Und über den möchte ich ein bisschen widersprechen, Olli, weil er ja schon jemand ist, Stichwort Duracell-Häschen, Stichwort Daniel Düsentrieb, fleißige Biene, der zu den absoluten Lieblingen von, ja, man kann ihn ja schon so nennen, von Fitness-Fanatiker Niko Kovac gehört. Und der hat auch aktuell eine, ja, wie soll ich es nicht ausdrücken, schwächere Phase. Ne, für mich wirkt er überspielt. Ja. Er stand ja bislang auch in jedem Spiel in dieser Saison auf dem Platz. Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Und das ist natürlich schon heftig, wenn so ein junger dann zum BVB kommt und nahezu jedes Spiel macht, zudem irgendwie 8 Spiele 2025 in der Nationalmannschaft gespielt, dann ist das natürlich schon heftig, wenn ja so einer dann auf einmal jedes Spiel machen muss. Und ich würde sagen, diese Schiene ja liegt ihm einfach nicht hundertprozentig. Das hast du gegen Pauli auch gesehen. Offensiv ist es oft zu dünn, seine Flanken sind auch nicht so perfekt. Und hinten hat er halt dann jetzt gegen Pauli ungewöhnlicherweise für ihn 2 Fehler. Einmal verursacht er den Freistoß vor dem Ausgleich und dann ist er auch wenn er es natürlich wahnsinnig gut macht, diesen Ausgleich, der Pauli-Spieler, ist er da auch einfach zu weit weg. Ich habe so das Gefühl bei ihm, ich weiß nicht, Olli, wie es dir geht, für mich ist er einfach überspielt. Auch wenn Niko Kovac sagt, das ist ein Spieler, der kann jede Woche spielen. Für mich scheint es so zu sein, als bräuchte der einfach mal eine längere Pause.
Ja, also dafür scheint tatsächlich viel zu sprechen, weil ich glaube schon, dass wenn man, ich will ihm da auch nicht zu nahe treten, Daniel Svensson, ein toller Spieler mit einer tollen Einstellung. Absolut. Vor allen Dingen ist jemand, der, glaube ich, genauso wie Riasson auch entscheidend mit dazu beigetragen hat, dass wir halt keine Mentalitätsdebatte mehr rund um den BVB führen derzeit, weil diese Spieler tatsächlich vorangehen. Das sind auch für mich selbstlose Profis. Das heißt, selbst wenn die einen Durchhänger haben, selbst wenn die vielleicht auch angeschlagen sind körperlich, sie gehen jedes Mal bis an ihre Leistungsgrenze. Aber die Frage ist natürlich, welche Ansprüche hast du? Und wenn du einen Spitzenverein bist, beziehungsweise ein Spitzenverein sein willst, und wenn du so spielst, wie Niko Kovac beispielsweise spielen lässt, wo diese beiden Schienenspieler rechts und links natürlich eine extreme Bedeutung und für die Statik des Spiels haben, gerade auch in der Offensive, dann kann es natürlich nicht schaden, wenn du da auch Kandidaten zur Verfügung hast, die jetzt mal in dem Bereich, ich nenne es mal Technik, Dribbling, 1-gegen-1, ein bisschen mehr drauf haben. Wie gesagt, ohne weder Riasson noch Svensson zu nahe treten zu wollen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass du dich da um eine gewisse Facette auch erweitern solltest. Dass du tatsächlich, wenn wir eben drüber gesprochen haben, Risikobereitschaft auch bei Transferbemühungen, dass du zukünftig tatsächlich wirklich auch darauf achten solltest, und dann auch bereit bist, tatsächlich ins Risiko zu gehen, indem du sagst, ich hole mir jetzt ein Talent, was technisch große Fähigkeiten hat, was ich möglicherweise so weit bringe und so weit entwickeln kann, dass es in Zukunft auch jemand sein wird, der auch mal wieder für Aha-Erlebnisse im Stadion sorgt. Mhm. Weil das kommt mir natürlich auch irgendwo zu kurz. Dieses Murren, dieser Unmut, den es um den BVB gibt, er hat ja weniger mit Ergebnissen zu tun, sondern er hat ja auch damit zu tun, dass die Spielweise, um es mal vorsichtig auszudrücken, dich jetzt nicht gerade elektrisiert.
Ja, ganz, ganz nett ausgedrückt, Olli. Das ist wirklich ganz nett ausgedrückt. Weißt du, was mir Hoffnung macht? Nicht nur das neue Jahr ist, sondern dass es am Dienstagabend in der Champions League mal wieder auf den Rasen geht. Und da sind wir, die häufig BVB-Spiele gucken und ihr als BVB-Fans natürlich auch, ja, in der Vergangenheit deutlich häufiger verwöhnt worden. Ne? Und jetzt gibt's ein Spiel in London, ihr wisst Bescheid, gegen Tottenham Hotspur. Und bei denen, Olli, da brennt der Baum, könnte man sagen. Ne? Die würden sich so eine Tabellenkonstellation, wie der BVB das hat, aktuell wünschen. Ne? Die können von sowas nur träumen.
In der Tat. Und da hat sich jetzt auch gerade seit dem Samstag, da haben sie ja zu Hause dann Derby auch noch ausgerechnet gegen West Ham United verloren, die jetzt auch alles andere als eine gute Saison spielen. Und seitdem gerät der Trainer ziemlich in Kritik. Das heißt, er stand vorher auch schon etwas in Kritik. Es wurde gesungen auch und das war nicht besonders nett an die Adresse von Thomas Frank, so heißt der Trainer, ein Däne. Hat übrigens nichts mit dem früheren BVB-Spieler zu tun, namens Thomas Frank. Was gesungen wurde, Manni, you're getting sacked in the morning von den Tottenham-Anhängern. Wobei man sagen muss, diese Prophezeiung ist nicht eingetreten. Spiel gegen West Ham war am Samstag. Wir haben mittlerweile Montag, hat den Sonntag also überlebt. Den Montag wird er auch überleben, in Anführungsstrichen. Und er wird auf der Bank sitzen. Aber ja, es läuft einfach nicht zusammen. Und ich muss sagen, das überrascht mich auch ein klein bisschen. Denn wenn ich die Mannschaft mal so durchgehe von Tottenham, ich glaube momentan in der Premier League eher unter ferner Liefen unterwegs, die haben ja Qualität in der Truppe. Ne? Also ja.
Alle ehemaligen Bundesligaspieler gefühlt, oder?
Ja, definitiv. Also sind wirklich gute Leute dabei. Romero, der Abwehrchef, ist jetzt kein ehemaliger Bundesligaspieler, aber für mich wirklich ein absoluter Top-Innenverteidiger. Dann Job Palinha, kennen wir ja noch vom FC Bayern, eigentlich ein guter Stratege so im zentraldefensiven Mittelfeld. Xavi Simons, ehemaliger Leipziger. Mhm. Also für den läuft's auch noch nicht so richtig. Und fast schon die größte Enttäuschung für mich ist Kolo Muani. Früher Eintracht Frankfurt, ist in der Premier League noch ohne Torerfolg, obwohl er elfmal in der Startelf gestanden hat. Mhm. Also daran kann man schon ermessen. Die haben derzeit eine richtig spielerische Krise. Vielleicht eine Chance für den BVB.
Ja, absolut, absolut. Mathis Tell auch noch dabei, kennt man auch noch aus Münchner Zeit. Gefühlt auch überall, wo so ein Frankfurt-Stürmer mal durch die Decke gegangen ist. Olli, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Wenn die gewechselt sind, lief's in der Folge häufig nicht so gut. Ne? Ich glaube, Omar Marmoush bei City aktuell auch nicht so wirklich gesetzt.
Ja. Ja, aber es zeigt natürlich auch, wenn du dann sozusagen die nächste Stufe auf der Leiter nach oben gehen willst, zu einem absoluten internationalen Topverein, weiß ja nicht, ob man Tottenham jetzt momentan dazu nennen kann, aber du gehst, selbst wenn diese Saison nicht gut läuft, eigentlich zu einem etatmäßigen Spitzenverein in der Premier League, da wird die Luft dann, Flo Wirtz lässt schön grüßen in Liverpool, dann wird die Luft natürlich ein bisschen dünner und ja, in der Tat. Und das spüren sicherlich auch die aus der Bundesliga bekannten Zugänge bei den Spurs derzeit. Aber wie gesagt, für Borussia Dortmund bedeutet das ja, dass man da tatsächlich gerade in dieser Konstellation tabellenmäßig jetzt nicht unbedingt als so klarer Außenseiter dort auflaufen wird, wie man das vielleicht noch vor Saisonbeginn hätte vermuten können.
Voll. Also ich schätze tatsächlich Dortmund bei allen Widrigkeiten, die sie haben mit Schönspielerei und so weiter, nicht. Aber da schätze ich sie tatsächlich mindestens ebenbürtig ein, auch wenn sie auswärts spielen. Und der BVB muss ja in der Champions League schon fast beide abschließenden Ligaphasenspiele gewinnen gegen Tottenham und dann Woche drauf gegen Inter zu Hause, was ja enorm hartes Programm wird, wenn du aber diese Playoffs umgehen möchtest, und das wollen sie ja unbedingt, musst du eigentlich beide gewinnen, so wäre jetzt mal zumindest meine Rechnung. Ja, sonst müsste da schon ganz viel Glück und Zufall bei rumkommen, ja, um das zu schaffen, wenn es denn überhaupt noch so geht. Also eigentlich musst du beide gewinnen. Und ich glaube, dieses Spiel dagegen Bodø/Glimt, da werden sie sich nach wie vor in den Allerwertesten beißen, weil da haben sie wirklich einen ganz, ganz fetten Big Point verspielt vor Weihnachten zu Hause, als sie da nur unentschieden gespielt haben. Also das wird schon sehr, sehr interessant gegen Tottenham im neuen Stadion. Olli, du hast es angesprochen. Bin ich auch sehr gespannt. Spiel BVB gegen Tottenham, Olli. Ich habe tatsächlich diese Partie, diese Aufeinandertreffen als BVB-Reporter noch nicht miterlebt. Du allerdings schon. Und deshalb kommt für euch da draußen jetzt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, so ist es. Borussia Dortmund gegen Tottenham. 6-mal gab es diese Begegnung bereits in den europäischen Wettbewerben. Das heißt, 4-mal davon in der Champions League, zum Beispiel im Februar und im März 2019. Das war das letzte Aufeinandertreffen der beiden Clubs im Achtelfinale der Champions League. Erst ein 3-0 für die Spurs in London. Und dann ein 1-0 für die Spurs in Dortmund, also eine relativ eindeutige Sache zu Ungunsten des BVB. Und zwei Jahre davor, da lief es auch nicht besser. Es war die Gruppenphase in der Champions League, ein 1-3 aus Sicht von Borussia Dortmund in London. Dann ein enges 1-2 trotz eines Führungstreffers für den BVB, damals noch 2017 durch Pierre-Emerick Aubameyang. Aber vor fast genau 10 Jahren im Achtelfinale der Europa League, da gab es dann tatsächlich Erfolgserlebnisse für Borussia Dortmund. Wir erinnern uns zurück, es war die erste Saison von Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund, der im Sommer 2015 von Jürgen Klopp übernommen hatte. Und in diesem Achtelfinale der Europa League, da wurde Tottenham im Hinspiel in Dortmund, also quasi von Anpfiff an, richtig unter Feuer gesetzt. Gleich in der Anfangsphase gab es gute Chancen für Schwarz-Gelb. Gonzalo Castro, Erik Durm, sind alle schon länger nicht mehr da. Pierre-Emerick Aubameyang machte dann das 1-0. Das war auch die stärkste Saison eigentlich, die Aubameyang für den BVB gespielt hatte. Nach Flanke von Marcel Schmelzer, auch schon lange Geschichte beim BVB, war ein Kopfball von Aubameyang. Der hatte vorher auch sogar schon ein Abseitstor erzielt. Und was ganz interessant war, allein in der ersten Halbzeit dieses Spiels hatte Tottenham keinen einzigen Ballkontakt im Strafraum von Borussia Dortmund. Das unterstreicht nochmal, wie stark der BVB in diesem ersten Jahr unter Thomas Tuchel unterwegs war. Das war eine interessante Mischung. Man hat so ein bisschen, ich sage immer, das Beste aus zwei Welten. Dieses überfallartige, Pressing ausgerichtete Spiel von Jürgen Klopp. Balleroberung, dann schnell umschalten, sofort in den Abschluss gehen von Klopp. Das hat man quasi wieder ein bisschen reaktiviert und hat sich gleichzeitig unter dem Einfluss von Thomas Tuchel, der einen etwas Ansatz verfolgte, einen etwas anderen, im Ballbesitz deutlich verbessert in der zweiten Hälfte. Dann gab es sogar die stärkste Phase von Borussia Dortmund, nämlich eine absolute totale Dominanz. Henrik Mkhitaryan war damals sozusagen auf dem Höhepunkt seines Schaffens, und Marco Reus, der dann 2 Tore noch markieren konnte, die haben herausragende Leistungen gebracht. Rückspiel dann an der White Hart Lane damals noch, gab es ein 2-1 für Borussia Dortmund durch 2 Treffer von Aubameyang. Und Borussia Dortmund galt damals tatsächlich als Favorit auf den Gewinn der Europa League. Dazu allerdings ist es dann nicht gekommen, denn so richtig denkwürdig wurde es dann eine Runde später im Viertelfinale. Es ging gegen Liverpool, ausgerechnet gegen den neuen Verein von Jürgen Klopp. Der war gerade mal ein halbes Jahr dort Trainer. Und wenn auch das Hinspiel gegen Liverpool am 7. April 2016 in Dortmund eher unspektakulär war, von Taktik geprägt war, es endete 1:1. Das Rückspiel darauf, ich glaube, das wird kaum ein BVB-Fan und erst recht kein Liverpool-Fan je vergessen an der Anfield Road. Das war denkwürdig. 4:3 für Liverpool nach einer 2:0-Führung für den BVB. Und mit einer Entscheidung zugunsten der Reds dann in der Nachspielzeit. Und diese Szene, also wird mich mein Leben lang begleiten. Ich saß damals an der Anfield Road. Ich habe es miterlebt, wie The Cop, die berühmte Stehplatztribüne da, ist ja offiziell eine Sitzplatztribüne mittlerweile, aber die Jungs stehen nach wie vor, wie die regelrecht explodierte. Und ich habe diese Szene noch mehr in Erinnerung, die zu diesem 4:3 für Liverpool geführt hat, weil ich etwas später, als ich dann wieder im Hotel war, mir die Szene noch einmal im TV angeschaut habe. Und da gab es dann eine super Slow-Mo-Einstellung. Und dabei gab es wirklich Unglaubliches zu beobachten. Flanke von James Milner von rechts im Strafraum auf den zweiten Pfosten, direkt auf den Kopf von Dejan Lovren. Der köpft, man sieht, die Bahn zum Dortmunder Tor ist frei. Und während der Ball, ist in Super Slow-Mo schön zu beobachten gewesen, Richtung Tor geht, geschah wirklich Unglaubliches. Und zwar direkt hinter dem Dortmunder Tor war sozusagen die Fanzone für Fans, die behindert sind. Also da saß ein Rollstuhlfahrer. Und ein oder zwei dieser Rollstuhlfahrer, man konnte ahnen, dass der Ball reingeht, die sahen den Ball sozusagen direkt auf sich zukommen, die erhoben sich tatsächlich relativ deutlich aus ihren Rollstuhlen und jubelten schon bevor der Ball im Tor war. Und da habe ich gedacht, Fußball kann Unglaubliches bewirken manchmal, ne? Sei es psychologisch oder sei es auch, dass man da vielleicht auch mal aufdenkt, dass der eine oder andere, was ihnen ja auch zu gegönnt ist, vielleicht trotzdem dann nicht ganz so behindert war, wie er sich vielleicht ausgegeben hat, als er die Karte gezogen hat. Ich will da nicht ins Detail gehen. Ich will nur sagen, ja, das ist etwas, was man nie, nie vergisst. Aber es war natürlich, was soll ich sagen, nicht nur eins der kuriosesten Erlebnisse überhaupt, sondern es war natürlich aus Borussia Dortmund ein mehr als denkwürdiger Tag, wie man dieses Spiel dann noch gegen den Ex-Trainer trotz einer 2:0-Führung in Liverpool am Ende dann doch noch verloren hat. Unvergessliche Erlebnisse.
Ja, das klingt schon wieder fantastisch. Bin gespannt, ob die BVB-Fans morgen auch so aus dem Sattel gehen, sich von euren Schuhen erheben.
Schauen wir mal.
Das wäre ja was. Olli, wir müssen noch schnell eine Sache zum Abschluss sozusagen noch kurz besprechen. Und zwar, es gab viele Spekulationen, wie so immer, gerade zur Transferzeit. Aber nein, nicht um Spieler, sondern um Sportdirektor Sebastian Kehl und HSV. Was ist denn da dran? Wollten natürlich viele wissen, gibt's da Kontakt? Wäre das sogar eine Option? Und wir hören mal schon rein, was Sebastian Kehl selbst nach dem Spiel am Wochenende dazu gesagt hat.
Ich habe das vor dem Spiel gesagt. Ich glaube, meine Verbundenheit zu diesem Club brauche ich nicht nochmal extra untermauern. Mein Fokus ist jetzt auf diese Transferzeit gerichtet. Wir haben genug Themen, wir haben alle drei Tage Spiele. Wir müssen Entscheidungen treffen und das ist mein voller Fokus. Und ich habe das auch vor dem Spiel gesagt, aber ich kann es gerne hier nochmal wiederholen. Ich habe mir fürs neue Jahr ein bisschen was vorgenommen, unter anderem ein paar Dinge. Und eins davon war, dass ich auch aus der jüngsten Vergangenheit, die am letzten Jahr auch ein paar Gerüchte hervorgerufen hat, die jetzt nicht allesamt kommentieren möchte. Und ja, hier an meiner Arbeit mache und da ist genug zu tun.
Ja, dass der BVB sein Verein ist, das ist ja total logisch. Ich glaube, 13 Jahre als Spieler, dann Verantwortlicher. Also ja, der ist schwarz-gelb durch und durch. Das darf man ihm, glaube ich, schon so abnehmen. Trotzdem, Olli, hast du das Gefühl, das ist so ein Gedankenspiel bei ihm? Jetzt nur dein reines Gefühl?
Naja, sagen wir mal so, wenn es tatsächlich was wir ja jetzt alle nicht wissen, eine konkrete Anfrage geben sollte von einem Traditionsverein wie dem Hamburger SV in der Führungsposition dorthin zu wechseln. Also wäre dann ja Sportvorstand, sollte er der Nachfolger von Stefan Kunz werden. Das heißt, dann wäre er natürlich ranghöher angesiedelt, als er jetzt hier bei BVB angesiedelt ist, als Sportdirektor, sozusagen in der Hierarchie der Untergebene von Lars Ricken. Jetzt ist mit Carsten Kramer dann ja auch nochmal ein Sprecher der Geschäftsführung dazugekommen, der noch etwas über den beiden dann steht. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das etwas, was ihn auch beschäftigen wird. Man weiß ja auch nicht 100%, wie es in Dortmund weitergehen wird. Es ist ja bekannt, dass zum Beispiel Matthias Sammer jetzt nicht der allergrößte Freund von Sebastian Kehl und von seiner Einkaufspolitik ist. Ist rein spekulativ, aber sicherlich hast du unzweideutig recht, dass er, wenn es jetzt nur nach ihm gehen würde, dass er sehr, sehr gerne weiter für Borussia Dortmund tätig sein will. So würde ich es mal sagen.
Ja, höre ich auch raus und trotzdem weiß ich zu glauben, dass Sebastian Kehl ja schon auch immer mal wieder so ein Gedankenspiel hat, dass er sich gerne auch mal bei einem anderen Verein beweisen würde. Das ist, finde ich, total logisch und auch total nachvollziehbar, weil er natürlich schon auch in der Vergangenheit immer mal wieder sich heftiger Kritik aussetzen musste und auch diese Beförderung dann mit Lars Ricken und so weiter. Also es ist schon nicht so vieles gut für ihn gelaufen beim BVB bislang als Verantwortlicher. Trotzdem ist er sein Verein, das ist ja eh klar, und dass er sich jetzt in dieser Transferperiode ausschließlich auf den BVB fokussiert, ist auch klar. Er hat ja auch noch Vertrag bis 27. Also ja, warten wir es mal ab. Jetzt muss er sich erstmal um den ein oder anderen Transfer kümmern. Über den einen haben wir davor schon gesprochen, über den Brasilianer, der noch kommen soll. Sind ja auch noch ein paar Tage Zeit. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Pressekonferenz. Nico Kovac und Felix Metscher. Und dann gucken wir uns das Spiel, du aus der Ferne, Olli und ich, mir im Stadion an. Und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht in der nächsten Woche nach dem Spiel, dann auch in der Bundesliga, wieder ein bisschen positiver über den BVB unterhalten können, weil eigentlich mit Blick auf die Tabelle ist alles im Lot. Der BVB ist auch auf Kurs im Achtelfinale in der Champions League. Und trotzdem, das habt ihr heute bestimmt auch ein bisschen gemerkt, wünscht nicht nur ihr euch da draußen besseren Fußball, sondern auch wir. Und ich glaube, so eine Königsklassennacht in London wäre der perfekte Anlass, um das wieder zu zeigen.
Definitiv, was wir eigentlich drauf Manni, haben. Und dir wünsche ich auf jeden Fall einen perfekten Abend.
Danke.
Ich wünsche dir guten Appetit. Englische Küche steht ja im Ruf, jetzt nicht vielleicht die allerbeste in ganz Europa zu sein, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Vorurteil. Also ich weiß ja nicht, was du vorhabt heute Abend, aber ich hoffe, es gibt gut auf die Gabel oder auf den Löffel.
Ja, wir haben tatsächlich eine Reservierung. Ich kann es dir gar nicht sagen, wo wir genau sind. Es ist auf jeden Fall so eine Mischung aus Restaurant und Pub.
Das hört sich doch gut an.
Berichten. Ich glaube auch. Das ist für uns, glaube ich, genau der richtige Rahmen, dass wir was Gutes essen können und dann vielleicht noch ein bisschen quatschen können.
Ja, was man vielleicht sonst noch so erlebt in einer Nacht in London, ist schon mal ein kleiner Anschmecker für unsere nächste Ausgabe. 23
Uhr Sperrstunde.
In der kommenden Woche. Ach ja, okay. So lange wird's nicht. Stimmt. Okay, dann gib mal Gas jetzt.
Ich gebe Gas. Olli, ciao, euch da draußen eine gute Woche.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.